Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir reden jetzt über ein Buch mit einem Titel, der schon mal sehr neugierig macht, nämlich Schule der Rebellen, wie ein Kreis verwegener Anthropologen Race, Sex und Gender erfand. Das Buch hat Charles King geschrieben, Historiker und Philosoph aus den USA. Und Katharina Teutsch hat das für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Frau Teutsch.
Ja, guten Morgen.
Bei dieser Schule der Rebellen, da steht ein deutscher Auswanderer im Mittelpunkt, Franz Boas. Der ist Ende des 19. Jahrhunderts aus Deutschland in die USA ausgewandert und hat dort quasi im Alleingang die Anthropologie revolutioniert. Was hat der denn anders gemacht, dieser Franz Boas, anders als andere Anthropologen in der Zeit?
Ja, Franz Boas, der hat sein Fach in Amerika tatsächlich mehr oder weniger im Alleingang umgekrempelt. Die meisten seiner Kollegen, die hatten damals eher so einen evolutionstheoretischen Blick auf fremde Kulturen. Das heißt, bei Feldforschungen suchte man nach qualitativen, also nach absoluten Unterschieden zwischen den Völkern. Das ist das Erste. Und dann leitete man aus diesen qualitativen oder absoluten Unterschieden, also damit ist gemeint Sesshaftigkeit oder Nicht-Sesshaftigkeit zum Beispiel, daraus leitete man Hierarchien ab. So, und danach waren dann die indigenen Kulturen entweder Schrumpfstufen der westlichen Zivilisation oder einfach primitiv. Das haben wirklich die meisten Anthropologen damals so gedacht. Franz Boas verfolgte einen ganz anderen Ansatz. Er hatte zuvor in der Arktis geforscht, Ende des 19. Jahrhunderts schon, und er fand heraus, dass scheinbar Primitives ziemlich komplex sein konnte. Und dieser kulturrelativistische Ansatz, wie man damals sagte, der regte dann viele Zeitgenossen von Boas auf. Das war eine narzisstische Kränkung für alle, die die westliche Kultur im Grunde für den Gipfel der Zivilisation hielten. Und das waren doch ziemlich viele.
Mhm. Und was Sie gerade gesagt haben, diese sozusagen wissenschaftliche Abwertung anderer Kulturen als primitiv, das führt ja auch weiter dann zu Rassenlehren, die auch in den USA in der Zeit viele Anhänger hatten. Wie hat denn Franz Boas darauf reagiert, dass in seiner Wahlheimat USA auch so ein wissenschaftlich fundierter Rassismus unterwegs war?
Also er hat mal gesagt, die Ausbreitung des wissenschaftlichen Rassismus in den USA, das sei die Enttäuschung seines Lebens gewesen. Die liberale Einwanderungspolitik der USA wurde seit Boas Einreise, also Ende des 19. Jahrhunderts, ja immer restriktiver. Man wollte da Einwanderer natürlich, aber eben nicht die Falschen. Und das Buch der Stunde war The Passing of the Great Race von Madison Grant. Das wurde, glaube ich, schon 1916 geschrieben und 1925 dann unter dem Titel Der Untergang der großen Rasse in Deutschland verbreitet. Der Hitler hat es damals in München gelesen und später auch in einem Brief, den er an Grant persönlich formuliert hat, das Buch als seine Bibel bezeichnet. So grundsätzlich muss man sagen, das frühe 20. Jahrhundert war natürlich empfänglich für Rassentheorien aller Art. Es ist nichts Neues. Zu Boas Zeiten war zum Beispiel die Anthropometrie eine Modedisziplin. Man hat geglaubt, es gäbe einen Zusammenhang zwischen körperlichen Merkmalen, die man gemessen hatte, also die Größe, Augenfarbe, angewachsene Ohrläppchen und so weiter, und Charaktermerkmalen. Und auch Ethnologen damals, die haben mit solchen Rastern gearbeitet. Diese Pseudowissenschaften florierten also nicht nur in Europa, die gab es auch in den USA. Und das fand ich übrigens einen wichtigen Aspekt in dieser Fachgeschichte von Charles King, dass sie eben die USA nicht nur als Hort des freiheitlichen Denkens porträtiert, sondern auch zeigt, auf welchen Zeitgeist die Arbeit von Boas und seinen Leuten in den USA selbst trifft.
Jetzt geht es ja in dem Buch nicht nur um Franz Boas, sondern um eine ganze Schule der Rebellen, so steht es ja schon im Titel. Und interessanterweise sind diese Rebellen vor allem Frauen, also Schülerinnen von Franz Boas. Wie wird dann in dem Buch erklärt, also wenn es erklärt wird, dass die berühmtesten Boas-Schüler eben Frauen waren?
Ja, das sind vielleicht, um kurz die Namen zu nennen, Margaret Mead, Ruth Benedict und die erste afroamerikanische Ethnologin Zora Hurston. Darauf geht King, auf Ihre Frage zu antworten, darauf geht King jetzt nicht lange ein, aber es liegt ja auf der Hand, die Anthropologie war damals eine noch relativ junge Disziplin, die war sehr experimentell, methodisch, undogmatisch, von Immigranten dominiert. Und man muss sich vielleicht klar machen, wie der Wissenschaftsbetrieb damals gendermäßig so aufgestellt war. Selbst in der progressiven Anthropologie. Ruth Benedict zum Beispiel hat bei Boas promoviert in den 20ern. Seit Ende der 20er Jahre hatte sie an der Columbia University unterrichtet. Sie bekam dann aber erst mit 61 eine Professur, und zwar 2 Monate vor ihrem Tod. Und das, obwohl Ruth Benedict schon mit ihrem ersten Buch, den Urformen der Kultur, praktisch ein Star ihres Fachs wurde. Also daran sieht man, wie schwer es für Frauen war, im akademischen Milieu Fuß zu fassen. Interessant ist übrigens, dass Ruth Benedict und ihre Kollegin, die noch berühmtere Margaret Mead, in den 60er Jahren dann zu Ikonen der Frauenbewegung wurden. Sie haben nämlich das Patriarchat auf allen möglichen Ebenen herausgefordert.
Und wie wird von dem Ganzen jetzt erzählt? Also wenn ich auch an den Titel denke, rebellisch, verwegen und so weiter, taucht davon auch was auf in der Art des Erzählens, wie Charles King uns diese ganze Szenerie da vor Augen stellt?
Na, verwegen waren die drei Bohrs-Schülerinnen eigentlich alle. Margaret Mead hatte auf der Südseeinsel Samoa über Sex und Moral geforscht und dadurch die Prüderie ihrer eigenen Gesellschaft auf dem Kieker. Das war damals gut für einen Skandal. Privat war Mead dann auch nicht gerade das, was man sich unter einer sittlich gefestigten Frau vorstellte. Sie war, glaube ich, 3 oder 4 Mal verheiratet. Nebenbei hatte sie eine lebenslange, leidenschaftliche Affäre mit ihrer Kollegin Ruth Benedict. In ihrem Nachlass fand sich dann so ein Pfeildiagramm, in dem Mead ihre Liebschaften als Beziehungsnetz visualisierte. Und das ist dann auch dankenswerterweise im Buch abgebildet und ziemlich beeindruckend. Also Margaret Mead war auch eine Ethnologin in eigener Sache. Zora Hurston wiederum ist auch ein interessanter Fall. Die kam aus dem Umfeld der Harlem Renaissance. Das war so eine schwarze intellektuellen Bewegung, auf die sich dann später Leute wie James Baldwin bezogen haben. Und Hurston hat in den Südstaaten geforscht und die Mythen der schwarzen Bevölkerung dort gesammelt. Und sie hat auf Haiti zu Zombies geforscht und sogar einen fotografiert. Also diese Frauen waren im Grunde alle Abenteurerinnen.
Faszinierend zu hören, wovon alles die Rede ist in diesem Buch, von welchen tollen Forschungsgeschichten in dem Buch von Charles King, Schule der Rebellen, wie ein Kreis verwegener Anthropologen Race, Sex und Gender erfand. Übersetzt aus dem Englischen von Nicolas de Palisieux. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen mit 480 Seiten. 26 € ist der Preis. Vielen Dank an Katharina Teutsch.